Sarah Spiekermann, Digitale Ethik. Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Mal ehrlich, wenn sich herausstellt, dass unsere Daten wieder einmal von einem sozialen Netzwerk missbraucht wurden oder dass eine App das Ziel hat, uns süchtig zu machen, dann ist das für die meisten von uns keine große Überraschung mehr. Die Digitalisierung hat ihre Unschuld längst verloren. Und doch wird sie keiner rückgängig machen. Also, was muss getan werden, um die Gefahren der Digitalisierung zu bannen? Antworten liefert das Buch von Sarah Spiekermann, die als Professorin für Wirtschaftsinformatik in Wien lehrt. Sie ist davon überzeugt, dass wir in Zeiten des digitalen Wandels eine Rückbesinnung auf vordigitale Werte brauchen. Die folgenden Blinks zeigen dir, was sich bei den Tech-Unternehmen im Silicon Valley bessern muss und was jeder Einzelne selbst tun kann. Denn wenn wir wissen, welche Werte uns im Leben wichtig sind, können wir unseren Umgang mit digitaler Technologie Schritt für Schritt neu gestalten. Im Privaten, bei der Arbeit und in der Politik. Blink Nummer 1. Im Silicon Valley steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern das Geld. Angenommen, du sollst in einem großen Technologieunternehmen ein neues Produkt entwickeln. Wie würdest du vorgehen? Nach aktuellen Trends Ausschau halten? Genau beobachten, wie die Konkurrenz agiert? Das ist nachvollziehbar. Schließlich geht es um sehr viel Geld und du möchtest das Projekt auf keinen Fall in den Sand setzen. Aber würdest du auch daran denken, welche Werte dein Produkt transportieren soll? Als Sarah Spiekermann im Silicon Valley arbeitete, beobachtete sie das Verhalten von Entwicklern aus nächster Nähe. Deren Mantra lautete, dass sich neue Produkte vor allem gut verkaufen sollten. Ob die Produkte aber Freundschaften stärken, Wissen vermitteln oder Nutzer wirklich zufriedener machen würden, das spielte nur selten eine Rolle. Allzu oft fiel bei vermeintlichen Innovationen damit eine Frage unter den Tisch: Wozu ist das eigentlich gut? Die Analysen und Zukunftsprognosen der Firmengründer und Chefs konnten diese Frage nicht beantworten. Und das ist bis heute so geblieben. Die Expertise der meisten Führungskräfte hat nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Sie beschreibt nur die Hypes, denen alle in der Tech-Branche hinterherjagen. Wer hat zum Beispiel je von einer Blockchain-Anwendung gehört, die Menschen in ihrem Alltag wirklich hilft? Dabei wird diese Verschlüsselungstechnologie seit Jahren umjubelt. Allzu oft gilt eine Technologie allein deshalb als erstrebenswert, weil sie neu ist und große Gewinne verspricht. Einen bestimmten Zweck sucht man dagegen vergebens. Die Lösung ist da, nur das Problem fehlt. Viele Chefetagen im Silicon Valley haben nur ein Ziel: den Börsenkurs des eigenen Unternehmens zu befördern. Die Kennzahlen, die sie heranziehen, sind ausschließlich auf dieses kurzfristige Ziel ausgerichtet. Scheuklappendenken ist die Folge. Jenen, die über den Tellerrand hinausschauen, hört man selten zu. Die Autorin Spiekermann zum Beispiel riet ihrem damaligen Chef davon ab, Produkte auf den Handybrowser Symbian von Nokia auszurichten. Sie konnte sich nicht durchsetzen. Immerhin war Nokia damals im Jahr 2003 Marktführer. Was sollte da schon schiefgehen? Eine teure Fehlentscheidung, wie sich später herausstellen sollte. Spiekermann ist überzeugt, Werte jenseits des Börsenwerts spielen bis heute keine Rolle im Silicon Valley. Sie werden den Produkten bestenfalls nachträglich angedichtet, weil sie sich dann besser verkaufen. Das sollte sich dringend ändern. Blink Nummer 2. Unternehmen sollten sich danach richten, was ihren Usern wichtig ist. Im Internet geht nichts ohne Suchmaschine. Neben Platzhirsch Google gibt es inzwischen auch Ökosuchmaschinen wie Ecosia, die ihre Einnahmen zum Pflanzen von Bäumen verwenden. Das ändert aber nichts an Googles Vormachtstellung. Der Google-Konzern Alphabet ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ecosia ist dagegen nur ein kleines Licht, oder? Tatsächlich kommt es darauf an, was wir mit wertvoll meinen. Schönheit, Wahrheit, Gerechtigkeit. Solche Werte sind für uns subjektiv. Jeder Mensch findet etwas anderes erstrebenswert. Der eine schätzt den Wert der Privatheit und meidet deshalb Websites und Dienste, die ihn ausspionieren. Der andere will so schnell wie möglich die besten Suchtreffer. Unternehmen können es deshalb nie allen recht machen. Die Verwirklichung eines Wertes untergräbt die eines anderen. Oft stellt sich also die Frage, welcher Wert bei der Entwicklung am wichtigsten ist und welcher eher zweit- oder drittrangig. In seinem Buch Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik hat der Philosoph Max Scheler schon 1913 eine Möglichkeit aufgezeigt, Prioritäten mit Hilfe von 5 Merkmalen zu erkennen. Damit kann man nun die ethischen Vorteile einer Suchmaschine wie Ecosia aufzeigen. Gehen wir Schritt für Schritt vor. Das erste Merkmal ist die Dauerhaftigkeit. Ist es auf lange Sicht besser, bei den Suchmaschinen immer schnell Ergebnisse zu erhalten oder die eigene Privatsphäre zu schützen? Das zweite Merkmal ist die Frage, ob ein Wert fundamental ist. Ist die Effizienz an sich bereits erstrebenswert oder braucht es sie nur, um einen anderen Wert zu erreichen, wie etwa den Gewinn? Und wenn man davon ausgeht, dass Geld allein nicht glücklich macht, ist dann nicht auch der Gewinn nicht fundamental? Auch das Gefühl der sozialen Einheit als drittes Merkmal hilft dabei, einen wichtigeren Wert zu erkennen. Was schweißt Menschen mehr zusammen? Was können sie teilen? Das Gefühl, eine gute Sache zu unterstützen oder jenes, Informationen möglichst einfach zu finden? Als viertes Merkmal führen wichtige Werte zu einer tieferen Befriedigung. Wer mit jedem Suchvorgang dafür sorgt, dass ein Baum gepflanzt wird, empfindet anders als jemand, der mit seinen Klicks allein für den Profit von Investoren sorgt. Ein fünftes Merkmal ist die Absolutheit. Manche Werte gelten einfach immer und ohne Einschränkungen, etwa die Menschenwürde. Sein Surfverhalten offenzulegen und sich vor einem Konzern nackt zu machen, kann man durchaus als würdelos empfinden. Klare Sache also. Ecosia ist ethisch wertvoller als Google. Nicht ganz. Sie ist innerhalb eines bestimmten Wertesystems am wertvollsten. Der Zeitgeist sagt insgesamt etwas anderes. Wir haben uns als Gesellschaft dem permanenten Höher, Schneller, Weiter verschrieben, was den Werten von Google entspricht. Die Folgen sind allerdings katastrophal. Blink Nummer 3. In ihrer gegenwärtigen Form löst die Digitalisierung zwar Probleme, schafft aber auch viele neue. Von Bali aus arbeiten, statt den nasskalten deutschen Winter zu erleben? Kontakt zu deinen Freunden halten, während du ein Semester in New York studierst? Kein Problem. Die Digitalisierung macht's möglich. Unser Leben ist in vielerlei Hinsicht besser und einfacher geworden. Doch das ist nur ein Ausschnitt. Wie so oft muss man einen Schritt zurücktreten, um das ganze Bild sehen zu können. Zunächst einmal sind digitale Technologien fehleranfällig. Das weiß jeder, der sich schon einmal mit einem Bug herumschlagen musste, also mit einem Fehler in einem Computerprogramm oder in einer App. Wenn sich bestimmte Aktionen partout nicht ausführen lassen, kann uns das schnell zur Weißglut bringen. Derartige Fehler sind jedoch ein vergleichsweise kleines Problem. Im Herbst 2018 musste der Autobauer Toyota rund 2,4 Millionen Autos in die Werkstätten zurückrufen, wegen einer Fehlfunktion der Kontrollsoftware, die zu Unfällen führen konnte. Und wenn bei Flugzeugen Softwareprobleme auftauchen, kann das sogar zu Abstürzen führen. Aber selbst wenn es nicht um Leben oder Tod geht, können fehlerbehaftete Technologien zu großen Problemen führen. Man denke nur an die sogenannten Upload-Filter, die Urheberrechtsverletzungen auf Plattformen wie YouTube verhindern sollen. Wenn diese Software sich irrt, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Digitale Technologien gaukeln uns außerdem etwas vor. Ob beim Videotelefonat mit unseren Freunden, beim Online-Dating oder beim Konzert-Livestream. Wir fühlen uns, als wären wir einander ganz nah. Aber irgendetwas fehlt trotzdem. Nämlich die vielen kleinen Details, die normalerweise unbewusst unsere Wahrnehmung einer Situation prägen. Gerüche, Stimmungen, die in der Luft liegen, die Schweißperle auf der Stirn des Gegenübers. Und auch die schönen digitalen Oberflächen bieten reichlich Stoff für Enttäuschung und Misstrauen. So folgt der Bestellung eines appetitlich angerichteten Gerichts in der App schon mal eine lauwarme, vor Fett triefende Assiette aus den Händen des Lieferdienstes. Als wäre das nicht schon genug, machen uns digitale Technologien obendrein auch noch abhängig. Nahezu jede App ist so gestaltet, dass wir möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und immer wieder zurückkehren. Der Instagram-Feed ist nie zu Ende. Die News-App bringt ständig neue Schlagzeilen. Nachrichten unserer Freunde prasseln unablässig auf uns ein und wir schweben im siebten Himmel, wenn wir Likes für unseren neuesten Post bekommen. Der digitale Wandel verändert unser Leben also nicht nur zum Besseren. Doch gibt es dafür nicht auch einfach technologische Lösungen? Genau da liegt ein weiteres Problem. Blink Nummer 4. Das gängige Fortschrittsdenken macht vor nichts und niemandem Halt. Stellen wir uns vor, du könntest dein Gehirn in eine Cloud uploaden. So hättest du all dein Wissen und all deine Erinnerungen, und seien sie noch so alt, immer parat. Nichts ginge verloren. Dein Wissensspeicher wäre unbegrenzt und du könntest ihn mit Hilfe des Computers auch einfach und effizient organisieren. Volle Rechenpower für dein Gehirn also. Klingt irgendwie gruselig? Oder eher nach konsequentem Fortschritt? Die immer größer werdende Gruppe der Transhumanisten findet, dass der menschliche Organismus verbesserungsbedürftig ist. Sie wollen über das Menschliche hinausgehen. Sie sind Fans von technologischen Entwicklungen, wünschen sich Prothesen, mit denen sie mühelos meterhoch springen können, und wollen sich Chips unter die Haut implantieren lassen, mit denen sie ihre Haustüren ohne Schlüssel öffnen. Eine USB-Schnittstelle, über die sich der Inhalt ihres Gehirns ins Netz laden ließe, ist für Transhumanisten keine Gruselstory, sondern eine sinnvolle Problemlösung. Diese Form des Fortschrittsdenkens ist übrigens Jahrhunderte alt. Im 13. Jahrhundert formulierte der englische Philosoph Roger Bacon einen bis dato unausgesprochenen Gedanken. Die Welt solle nicht mehr durch theoretisches Abwägen erklärt werden, sondern durch naturwissenschaftliche Experimente. Die so gewonnenen Erkenntnisse würden dem Menschen zu einem längeren Leben verhelfen und allerhand Erfindungen hervorbringen. Die Geschichte gab ihm recht, denn mit jeder neuen Erfindung glaubten die Leute ein bisschen mehr, dass Neues gut sein müsse. Auf der Grundlage von Bacons Annahme begann die Hochzeit des Prinzips Versuch und Irrtum. Inzwischen leben wir in einer durch und durch zukunftsgläubigen Gesellschaft. Wir sind stets auf der Suche nach etwas Besserem und blicken erwartungsvoll auf das, was kommt. Wenn wir mit diesem Blick auf unsere Gehirne schauen, ist es kein Wunder, dass manch einer auch seinem Denkapparat ein Upgrade verpassen will. Das letzte liegt schließlich schon rund 300.000 Jahre zurück, als der Homo sapiens auf den Homo erectus folgte. Älter geht es ja kaum. Blink Nummer 5. Ethisches Handeln bedeutet, Versuchungen zu widerstehen. Das gilt besonders für Digitalunternehmer. Das Stück Sahnetorte zum Kaffee, die letzte Flasche Bier auf der Party, die x-te Folge deiner Lieblingsserie auf Netflix. Manchmal ist die Versuchung einfach zu groß. Wir tun viele Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich bleiben lassen sollten. So geht es auch Digitalunternehmern. Doch gerade sie sollten Verzicht üben. Was hinter dem Rücken der Nutzer geschieht, ist ethisch betrachtet nämlich nur selten in Ordnung. Doch gerade Digitalunternehmen folgen immer wieder der Maxime, was der Nutzer nicht weiß, macht ihn nicht heiß. So hat sich ein Google-Tochterunternehmen im Jahr 2016 für ein Forschungsprojekt die umfangreichen Gesundheitsdaten von 1,6 Millionen Versicherten in Großbritannien besorgt, ohne deren Zustimmung. Ein unglaublicher Verstoß gegen den Datenschutz, der durch eine journalistische Enthüllung ans Licht kam. Im Jahr 2019 musste Amazon zugeben, dass seine Mitarbeiter stichprobenartig die privaten Gespräche von Nutzern belauschten, die den Sprachassistenten Alexa benutzten. Auch Google, Apple und Microsoft mussten daraufhin einräumen, dass sie ihre Kunden abhörten. Bezeichnend ist dabei, dass sich die Unternehmen stets hinterher entschuldigen, statt von vornherein auf solche Vertrauensbrüche zu verzichten. Auch Kollateralschäden durch unausgereifte Produkte sind ein Thema. Der Schlüssel heißt Geduld. Die Kameradrohne, die 2015 beim Slalom-Weltcup abstürzte und beinahe den österreichischen Skirennfahrer Marcel Hirscher traf, lehrt uns vor allem eines. Solange ein Produkt nicht voll ausgereift ist, sollte es zum Schutz der Allgemeinheit nicht eingesetzt werden. Das gilt nicht nur für Drohnen und selbstfahrende Autos, sondern auch für einfachere Anwendungen. In der Tech-Branche ist es normal, Produkte am Markt zu testen und dann nach und nach Schwachstellen auszubessern. Vorsicht ist in solchen Fällen allerdings besser als Nachsicht. Im Ergebnis darf das schnelle Geld nicht das Ziel digitaler Unternehmen sein. Von verfrühten Produktlaunches und spektakulär aufgeblasenen Börsengängen profitieren schließlich nur wenige Investoren und Anteilseigner und oft auch nur kurzfristig. Muss ein Unternehmen einen schwerwiegenden Fehler einräumen, stürzen die gehypten Börsenkurse schnell wieder ab. Ein solides Produkt zu einem angemessenen Preis macht mehr Menschen glücklich, auch wenn alle Beteiligten darauf etwas länger warten müssen. Mit dieser Genügsamkeit ist die ethische Digitalisierung aber noch nicht sichergestellt. Zwei weitere Werte sind dafür elementar: Wissen und Freiheit. Blink Nummer 6. Trotz Wikipedia und Co. ist eigenes Wissen unverzichtbar. So etwas wie Unwissenheit dürfte heute, vor allem in den voll digitalisierten westlichen Staaten, eigentlich nicht mehr existieren. Denn es gibt kaum etwas, das sich mit Wikipedia, Google und YouTube nicht herausfinden ließe. Doch die sogenannte Wissensexplosion ist eine trügerische Entwicklung, die uns nicht dazu verleiten sollte, uns nicht mehr weiterzubilden. So viel Wissen uns auch zugänglich ist, das meiste landet hinter verschlossenen Türen. Wissenschaftliche Forschung wird zwar zu großen Teilen aus öffentlichen Geldern finanziert, letztlich also von jedem, der Steuern zahlt, doch die Publikationen, in denen die Ergebnisse veröffentlicht werden, sind nur selten frei zugänglich. Und wenn ein Unternehmen die Forschung in Auftrag gegeben hat, werden die Ergebnisse in der Regel gleich ganz und gar als Betriebsgeheimnis betrachtet. Wir können also nicht davon ausgehen, dass andere ihr neu erlangtes Wissen schon mit uns teilen werden. Und selbst wenn sie es täten, würden die meisten Forschungsergebnisse nur von sehr wenigen Experten verstanden werden. Aber wer ist eigentlich ein qualifizierter Experte? Das Netz ist inzwischen voll von Fake News und Behauptungen, die von Pseudowissenschaften als Fakten dargestellt werden. Es ist schwierig geworden, Wahres von Falschem und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass viele wissenschaftliche Studien, so methodisch korrekt sie auch sein mögen, für die Menschheit schlichtweg irrelevant sind. Allein im Jahr 2012 sind 30.416 Wissenschaftsbücher erschienen. Gleichzeitig hat eine Studie der British Library ergeben, dass 60% der Wissenschaftler nicht mehr als 3 Seiten einer Fachzeitschrift lesen. Auch wenn man Studien ja kritisch begegnen soll, dass nicht jedes der über 30.000 wissenschaftlichen Bücher intensiv gelesen wurde, kann man mit einer Prise Menschenverstand getrost annehmen. Umso wichtiger ist es, in dieser Wissenskrise nicht zu kapitulieren. Du brauchst fundiertes Wissen, insbesondere dann, wenn du innovativ sein willst. Denn nur wer sich lange und intensiv mit einer Materie auseinandergesetzt hat, kann Innovationspotenzial überhaupt erkennen. Viele glauben, Big Data, also die maschinelle Auswertung riesiger Datenmengen, werde für neue Erkenntnisse und Erfindungen sorgen. Doch irgendjemand muss ja auch einschätzen, ob die von Computern erkannten Muster überhaupt Sinn ergeben. Wir erinnern uns, wie fehleranfällig Software ist. Deshalb kann nur derjenige, der selbst genug weiß, produktiv mit Maschinen zusammenarbeiten. Du solltest also nicht nur wissen, wo etwas steht, sondern auch die Qualität dieser Informationen beurteilen können. Sonst machst du dich abhängig. Wie unfrei wir heute schon sind, zeigt der folgende Blink. Blink Nummer 7. Wir dürfen die Entscheidungsgewalt über unser Leben nicht abgeben. Stell dir vor, du willst dir nach dem Abendessen noch einen Schokopudding aus dem Kühlschrank holen. Ziehst am Griff, doch nichts passiert. Das Gerät spuckt 3 rote Kreuze aus und den Hinweis: zu viel Zucker. Also willst du dir wenigstens einen Espresso machen. Doch deine Kaffeemaschine streikt ebenfalls: zu viel Koffein. Bei der Tiefkühltruhe brauchst du es also gar nicht erst zu versuchen. Ein Eis ist sowieso nicht drin. In dieser Dystopie hat eindeutig jemand anderes in deiner Küche das Sagen. Mit dem Internet der Dinge kann die Freiheitsberaubung schon im Kleinen beginnen. Wenn unsere Geräte zukünftig mit allerlei Sensoren ausgestattet sind und miteinander vernetzt sind, erhalten sie erhebliche Macht über uns. Sie gestatten dann womöglich nur noch Dinge, die ihre Programmierer für erstrebenswert hielten und die Gesetzgeber angeordnet haben. Und Verstöße melden sie im Worst-Case-Szenario gleich an die Behörden oder im Falle des Schokopuddings an deine Krankenkasse. Technisch gesehen ist das keine Science-Fiction, sondern schon längst möglich. Uns droht damit eine umfassende Bevormundung, die in Fachkreisen auch Technologiepaternalismus genannt wird. Das ist ein Problem, denn wir Menschen haben gern das Gefühl, Dinge unter Kontrolle zu haben. Alles andere macht uns auf Dauer unzufrieden, was auch schon Goethe zu folgendem Bonmot veranlasste: Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht. Viele Menschen erleben im Berufsalltag heute genau das. In automatisierte oder teilautomatisierte Prozesse der Fertigungsstraße können sie nicht mehr eingreifen. Die hochkomplexen IT-Systeme im Büro sind für sie undurchschaubar geworden. Doch wenn etwas nicht läuft, wie es soll, sind sie trotzdem die Verantwortlichen und die Leidtragenden. Der US-amerikanische Soziologe Robert Karasek hat herausgefunden, dass solche Situationen klassische Auslöser für ein Burnout sind. Dass die Mehrheit der Angestellten dann nur noch Dienst nach Vorschrift macht, verwundert da nicht. Wenn die Technik also das nächste Mal nicht so will wie du, frage dich, ob der Fehler wirklich bei dir liegt oder ob du schlicht und einfach bevormundet wirst. Blink Nummer 8. Menschengerechter Fortschritt entsteht durch ein tiefes Wertebewusstsein und neue Gewohnheiten. Bei jedem Einzelnen. Nun kann das alles wie ein Dilemma wirken. Die Werte scheinen nicht so richtig mit der Digitalisierung zusammenzugehen. Aber es geht auch nicht ohne. Für Sarah Spiekermann ist die Idee eines menschengerechten Fortschritts die Lösung. Technologien müssen demnach immer dem Menschen und seinen Werten dienen. Aber halt! Wer ist denn dieser eine Mensch und was genau sind seine Werte? Immerhin sind wir fast 8 Milliarden Individuen auf der Erde. Die eine Lösung kann es folglich nicht geben. Vielmehr muss jeder Einzelne bei sich selbst suchen. Neben einer gehörigen Portion Mut sind dafür 3 Schritte erforderlich. Der erste Schritt besteht darin, sich seiner Werte überhaupt bewusst zu werden. Spiekermann rät dazu, viele Fragen zu stellen und die eigene Umgebung genau zu beobachten. Was passiert da gerade? Was macht es mit mir und meinen Mitmenschen? Wie fühlt sich das für mich an? Was fehlt mir? Dazu kannst du zum Beispiel in dich hineinhorchen, wenn deine Verabredung im Café mal wieder alle 2 Minuten zum Smartphone greift. So bekommst du ein Gefühl dafür, welchen Werten du mehr Raum in deinem Leben geben willst. Mehr im Moment leben, weniger erreichbar sein zum Beispiel. Der zweite Schritt erfordert, dass du dich intensiv mit diesen Werten auseinandersetzt, um sie wirklich zu verstehen. Sagen wir, du weißt jetzt, dass es dir weniger wichtig ist, erreichbar zu sein, als im Moment zu leben. Doch oft haben wir gar keine Ahnung, was einen Wert genau ausmacht. So können wir auch nicht danach leben. Dabei haben sich Generationen von Philosophen mit Werten beschäftigt. Werke von Aristoteles und anderen Denkern werden dir helfen, dem erfüllten, von Werten geprägten Leben näher zu kommen. Der dritte Schritt sind neue Gewohnheiten, durch die sich die Werte in deinem Leben entfalten können. Gegenwärtig zu leben heißt, Unnötiges wegzulassen. Rituale helfen dir dabei, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Du könntest etwa bewusst dein Smartphone in den Rucksack stecken statt in die Hosentasche, wenn du zu einer Verabredung aufbrichst. Wenn du ein paar Mal ins Leere gegriffen hast, wirst du den Reflex schon bald los sein. Der Schlüssel zu einem gesunden Umgang mit der Digitalisierung heißt Achtsamkeit. Du musst bewusst wahrnehmen, was Technik mit dir macht. Dann kannst du dein Verhalten ändern und glücklicherweise auch die ein oder andere Einstellungsoption. Denn ob du als Anwender oder Entwickler unterwegs bist, alles fängt bei dir selbst an. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass eine Frage beim Thema Digitalisierung nicht oft genug gestellt werden kann. Wozu ist das eigentlich gut? Bei allzu vielen vermeintlichen Innovationen lautet die Antwort: Für die Gewinne eines Tech-Unternehmens. Dabei sollte jede Technologie dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. Die gute Nachricht dabei ist, dass wir uns unsere Freiheit zurückholen können, wenn wir erkennen, was uns selbst wirklich wichtig ist. Was du konkret umsetzen kannst, ist, dich zu fragen, wie du eine digitale Technologie einem Kind erklären würdest. Mit ihren naiven Fragen legen Kinder den Finger oft in die Wunde. Ein Kind wird dich vielleicht fragen, woher der Computer weiß, welches Lied du als nächstes hören möchtest. Alternativ kannst du auch selbst naive Technologiefragen stellen. Kannst du sie nicht beantworten, solltest du dich fragen, ob du die Technologie guten Gewissens nutzen kannst oder ob sie nicht insgeheim deinen Werten widerspricht. Das waren unsere Blinks zu Digitale Ethik, Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert von Sarah Spiekermann. Danke fürs Zuhören und bis bald.